Respect.
Wie können Unternehmen ihre Lieferketten nachhaltig gestalten? Darüber unterhalten wir uns heute in unserer neuen Folge von unserem Podcast Sustainable Impact von Respect, dem Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin zu diesem Thema eingeladen und das ist Lydia Schwarhofer. Sie ist Partnerin bei Inloop und Lydia, ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist.
Lieber Max, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an dich und an Respekt. Ich freue mich irrsinnig auf das Gespräch mit dir.
Ich mich auch. Ich glaube, dass es ein sehr interessantes Gespräch werden wird. Fangen wir mal gleich an. Inloop, was genau macht sie eigentlich? Warum habt ihr euch auch diesem Thema Nachhaltigkeit auch etwas verschrieben?
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir uns dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben als First Step. Inloop ist eine Supply Chain Management Beratung, die sich mit der Lieferkette oder mit den Lieferketten unserer Kunden auseinandersetzt. Das heißt, wenn wir an unsere Services denken, wir machen Supply Chain Strategie für unsere Unternehmen, wir beschäftigen uns für unsere Kunden mit End-to-End-Prozessen, die sie entlang der Lieferkette haben. Wir machen Netzwerkoptimierungsprojekte und wir beschäftigen uns auch etwas mit Transport und Logistik. Und als wir das Unternehmen 2022 gegründet haben, haben wir gesehen, dass diese Nachhaltigkeitsaspekte einfach vermehrt in die Lieferkette hereinspielen. Also eine Lieferkette, die nicht nachhaltig, nicht resilient ist, ist keine Lieferkette der Zukunft aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir diese Nachhaltigkeitsthemen mit unseren Services vereint. Das heißt, wir sprechen heute auch sehr viel mit unseren Kunden über Risikomanagement-Ansätze und haben natürlich auch versucht, es gibt ja auch sehr viel Regularik, was die Nachhaltigkeit betrifft, auch jene Regularik mit hereinzuholen, die die Lieferkette per se betrifft.
Jetzt sagt ihr auch, dass ihr die Wertschöpfungsketten durchleuchtet von der Beschaffung bis zum Endverbrauch und auch darüber hinaus. Was bedeutet das konkret jetzt in eurer alltäglichen Arbeit?
Also wenn wir jetzt über Lieferketten sprechen und Risikomanagement in der Lieferkette, dann ist die Nachhaltigkeit ein großer Anker, weil die Lieferkette oder die einzelnen Lieferketten in so viele Teilbereiche hineinspielen. Und unser Ansatz ist es, diese Lieferketten transparent zu machen. Das brauche ich einerseits aufgrund der Regularik oder aber auch, wenn wir die Nachrichten jeden Tag hören, seit einigen Jahren, seit der Pandemie, aber auch jetzt diese geopolitischen Entwicklungen, die wir haben, die Lieferkette spielt jeden Tag eine Rolle. Das heißt, wir versuchen mit unserem Ansatz, Transparenz in die Lieferkette zu bringen. Können wir vielleicht im Nachgang noch im Detail darüber sprechen. Wir haben hier einen eigenen Ansatz entwickelt, wie man das machen kann. Also dass man mal vielleicht so als ersten Punkt Transparenz im eigenen Unternehmen schafft. Das heißt, dass man schaut, was ist hier schon da, was die Transparenz in der Lieferkette betrifft. Da ist bei den Unternehmen oft schon sehr viel da. Nur das wissen die einzelnen Departments voneinander nicht. Ja, das ist oft so, ich sage immer ganz gerne, ist möglicherweise ein bisschen ein Silo-Denken. Da fehlt der Blick von außen, ja, zu schauen, was macht mein Unternehmen vielleicht schon gut, aber auch, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und das ist genau das, wo wir hinblicken. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis, wir haben mit Kunden zu tun, die haben natürlich tausende Supplier. Es kann das sein, dass das ein Unternehmen ist, das hat 15.000 Supplier oder es ist ein Unternehmen, das hat ein paar hundert Supplier. Und wenn ich jetzt Transparenz in der Lieferkette machen will, dann schaue ich dorthin, wo kommen meine Lieferanten her, jetzt zum Beispiel länderspezifisch. Das ist dann eher so diese Tier 1 Lieferkette, der direkte Supplier sozusagen. Ja. Das mache ich über Ländercodes und kann dann eben über verschiedene Faktoren, über entsprechend Indizes, die mir auch zur Verfügung stehen, schauen, wo liegen denn da die Risiken in der Lieferkette. Ich kann das auch über Warengruppen machen. Diese Warengruppen, die ich im Unternehmen beziehe, die helfen mir dann schon viel, viel mehr, in die tiefere Lieferkette hineinzublicken. Ich kann dann noch zusätzlich zum Beispiel Risk-Management-Software an Bord holen. Da unterstützen wir natürlich auch, das im Unternehmen zu integrieren. Aber auch ein ganz wichtiger Schritt, bevor man das macht, ist auch nochmal zu sagen, wo sind denn meine Hauptrisiken?
Mhm.
Und da hilft es mir einfach, diese Transparenz zu schaffen. Weil ich kann ja jetzt nicht jeden Supplier gleich intensiv behandeln oder jede Warengruppe, die ich beziehe, gleich intensiv behandeln. Dazu habe ich die Ressourcen nicht. Deswegen schaue ich dorthin, wo ich die höchsten Risiken habe, mhm, und schaffe sozusagen Segmente. Ich sage immer ganz gern, wir schaffen Bundles, wo wir dann, oder Buckets, wo wir dann nochmal entsprechende Maßnahmen dahinter legen.
Mhm.
Was kann ich im Unternehmen tun, damit meine Lieferkette hier resilienter wird?
Mhm, jetzt angesprochen auf deine letzte Aussage, was bietet ihr da, oder was, wie unterstützt ihr da sehr konkret die Unternehmen dabei? Was sagt ihr, gebt ihnen für Hinweise oder sagt ihr, da in der Lieferkette, das könntet ihr so machen? Wie viel Wissen ist auch schon da bei den Unternehmen, wenn sie zu euch kommen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn wir über Risikomanagement sprechen, also auf Unternehmensebene oder bei der Größenordnung von Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, da gibt es natürlich ein Risikomanagement. Mhm. Das ist im Unternehmen sehr gut, auf Unternehmensebene, das ist sehr gut etabliert. Was aber neu ist, dass man sagt, wir schauen uns jetzt zusätzlich die Supply Chain an.
Mhm.
Und da stecken sehr viele Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Und da ist es dann eben so wichtig, dass man aufdeckt, welche Prozesse gibt es schon, welche Tools habe ich im Einsatz, welche Daten nutze ich auch, mhm, wer sind meine Player, also auch die einzelnen, nicht nur extern, sondern auch intern. Und eben durch diese Transparenz, und diese Transparenz schaffen wir im Unternehmen mit den Unternehmen gemeinsam. Das kann durch Service erfolgen, das kann durch Interviews erfolgen. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Schaffen wir mal erstmalig die Transparenz, um, mhm, zu sagen, so, das ist unser Status quo, das läuft schon gut und hier gibt es das Verbesserungspotenzial. Und davon ausgehend werden dann die nächsten Schritte gesetzt.
Mhm. Was sind so aus deiner, aus der Erfahrung, die ihr jetzt auch habt, so die größten Hürden oder die, ja, die Unternehmen auch haben bei dieser Umsetzung von nachhaltigen Lieferketten?
Hm. Erstens mal, dass es relativ neu ist und auch immer eine Hürde ist immer, dass man auch glaubt, ich brauche zusätzliche Ressourcen. Ja, und manchmal ist das auch so und das haben die Unternehmen nicht. Mhm. Ja, also wenn der Einkauf spielt natürlich auch immer eine sehr große Rolle, wenn ich sage, ich will jetzt zum Beispiel bei meinen Lieferanten, bei meinen Suppliern diese Transparenz schaffen, dann muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen, worauf haben die sich in der Vergangenheit konzentriert?
Mhm.
Auf den Preis meines Produkts und auf die Qualität. Und jetzt kommen immer mehr zusätzliche Anforderungen herein, vielleicht aus der Nachhaltigkeitsabteilung, vielleicht vom Investor, vielleicht auch getriggert durch die mediale Berichterstattung. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, diese Außensicht auch mal einzunehmen,
mhm,
um zu sagen, wo können wir die ersten Schritte setzen, ohne dass wir die Organisation überfrachten. Dass wir zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt jeden Supplier, jeden Lieferanten im Detail überprüfen. Das ist nicht notwendig. Das ist das, was ich auch vorher meinte, wie ich gesagt habe, wir schaffen so Supplier-Segmente, mhm, Lieferantensegmente, wo ich dann eben nur bei einer gewissen Anzahl, wo ich sage, die sind High-Risk-Supplier, mhm, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm.
Das können jetzt erhöhte ESG-Risiken sein, die in der einen oder in der anderen Kategorie eben vorhanden sind.
Mhm.
Dort schaue ich dann genauer hin. Wo habe ich jetzt möglicherweise, wenn wir jetzt die Nachrichten in den letzten Tagen gehört haben, ne, die seltenen Erden, die zu 90% aus China kommen, ja,
mhm,
habe ich die in meiner Lieferkette? Wie wichtig sind die für mein Endprodukt? Ja?
Mhm. Mhm.
Muss ich da vielleicht versuchen, auch wenn das jetzt die da ein bisschen den Bestand, den Safety Stock möglicherweise auch aufzubauen? Also grundsätzlich wollen wir unseren Kunden immer helfen, Bestände abzubauen, mhm, weil da natürlich finanziell gebundenes Kapital dahinter steckt. Aber in gewissen Bereichen kann es zum Beispiel auch notwendig sein, den aufzubauen. Ja? Und da schaffen wir diese Segmente, diese Bündel,
mhm,
wo wir entsprechende Maßnahmen dahinter legen und das auch nochmal mit den Unternehmen, mit unseren Kunden besprechen, wo welche Schritte zu treffen sind. Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, manche Kunden von uns, die haben 15.000, mhm, Lieferanten. Das kann ich nicht für jeden machen. Ne? Das,
mhm,
heißt, ich werde jetzt hier ein großes Segment haben, wo vielleicht nicht so viel Risiko dahinter steckt oder wo nicht viel Risiko für mein Unternehmen dahinter steckt. Und dann werde ich dann effiziente Maßnahmen dahinter legen. Weil da möchte ich jetzt nicht, dass ich mit jedem Supplier über ESG im Detail rede. Das wäre jetzt ein fatales Signal, weil da hätte ich dann sehr viele Ressourcen, die ich benötigen würde, die aber, um mein Ziel zu erreichen, nicht notwendig sind.
Ich meine, in der Hinsicht ist auch das Thema Kreislaufwirtschaft vielleicht auch sehr wichtig. Ihr verbindet sehr viele Themen, Digitalisierung ja auch, eben auch Kreislaufwirtschaft. Das wird immer ein wichtigeres Thema, dass man eben ein Produkt nicht nur herstellt und dann wird es weggeschmissen, sondern dass es dann auch wieder verwertbar ist. Wie unterstützt ihr da beispielsweise auch Unternehmen, eben so zirkuläre Geschäftsmodelle irgendwie aufzubauen?
Also wir schauen uns mit den Unternehmen gemeinsam an, wo gibt es da so quasi ein erstes Business, also ein erstes Business Model für das Unternehmen selber. Weil ich kann jetzt nicht auf einmal meine ganze Produktion umstellen. Ich kann nicht auf einmal mein ganzes Geschäftsmodell ändern von heute auf morgen. Das geht nicht. Das heißt, das müssen mal Maßnahmen sein in einem überschaubaren Ausmaß. Was wir jetzt hier für Kunden gemacht haben, ich nehme ein Beispiel aus dem Transport, aus dem Logistikbereich. Da haben wir für einen Logistiker wirklich geschaut. Wo sind denn seine, auf Baustellen auch, ja, wo könnten da seine Geschäftsmodelle der Zukunft sein, weil man sich einfach damit beschäftigt, was kann ich von der Baustelle zurücknehmen und in den Kreislauf zurückbringen. Das ist dann auch ein bisschen so, das geht dann in die Richtung Nearshoring, ja. Ich behalte mir das, was ich schon da habe, das behalte ich mir hier im Kreislauf. Das heißt, er fährt vielleicht nicht mehr morgen die großen Strecken, die er heute noch zurücklegt, sondern das passiert dann im viel kleineren Umkreis. Und da haben wir dann gemeinsam mit dem Kunden geschaut, was sind seine möglichen Geschäftsmodelle und das dann auch entsprechend ausgearbeitet. Und mit Zahlen hinterlegt, weil ein Geschäftsmodell ist natürlich immer nur dann interessant, wenn es sich auch rechnet. In einem anderen Fall haben wir zum Beispiel für eine öffentliche Körperschaft eine Kreislaufwirtschaftsstrategie entwickelt. Das heißt, gemeinsam mit den Leuten aus dem Unternehmen, aus den einzelnen Teilbereichen geschaut, wo liegen denn hier Potenziale für die Kreislaufwirtschaft im eigenen Unternehmen.
Jetzt natürlich, du hast ja vorher schon die Rahmenbedingungen noch etwas angesprochen. Auf was müssen sich der Unternehmen jetzt auch heutzutage einstellen? Welche politischen oder auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen beachtet werden jetzt auch in dem Bereich Lieferketten etc.?
Ja, also wo wir uns natürlich sehr viel auch damit beschäftigt haben, weil es jetzt gerade auch ein aktuelles Thema ist, ist jetzt die Europäische Entwaldungsverordnung, die EUDR. Die höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt höchstwahrscheinlich, weil wir es alle nicht wissen, zum heutigen Zeitpunkt mit Ende des Jahres schlagend wird. Das ist ein Gesetz, eine Verordnung auf europäischer Ebene, die gar nicht so leicht umsetzbar ist. Also medial viel höher gespielt wurde immer die CSDDD, das ist die Lieferkettenrichtlinie, die aus meiner Sicht einfacher umzusetzen ist als die Entwaldungsverordnung, weil die Entwaldungsverordnung jetzt, wenn wir wieder über die einzelne Lieferkette des Unternehmens sprechen, die geht jetzt nicht zu meinem Tier einzubleiben, sondern da muss ich volle Transparenz für gewisse Rohstoffe haben. Einer davon ist zum Beispiel Holz. Da muss ich wirklich wissen, wo ist mein Tier oder wo kommt das Holz ursprünglich her. Das heißt, ich muss hier zurückgehen bis zu meinem Tier-N-Supplier, zum ursprünglichen Supplier. Und es kann dann ein ganz kleiner Waldbesitzer sein, ein ganz kleines Sägewerk. Und ich glaube, da hört man schon auch ein bisschen heraus, dass das jetzt nicht so einfach ist, das in die Praxis auch umzusetzen. Das ist auch ein Punkt, wo wir hier die Unternehmen eben unterstützen.
Wie weit sind deiner Meinung nach hier Unternehmen in Österreich schon bei diesem Thema jetzt transparente und nachhaltige Lieferketten noch in dem Bereich?
Unsere Kunden sind sehr weit, weil sie sich damit beschäftigen. Immer dann, wenn eine Regularik, eine Verordnung dahinter liegt, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass sie schon etwas weiter sind. Ja. Also es gibt jetzt zum Beispiel diesen neuen Bericht, der jetzt im Oktober veröffentlicht wurde vom MIT. Und der sagt, dass Europa in Bezug auf die Nachhaltigkeit und ganz explizit in Bezug auf nachhaltige Lieferketten vor allem sehr weit ist, getriggert auch durch diese gesetzlichen Regularien. Nichtsdestotrotz hält hier zum Beispiel Nordamerika, ist hier jetzt nicht viel weiter hinterher. Und dort spielt aber jetzt gar nicht so die Regularik hinein, sondern das ist eher von den Investoren, von den Eigentümern getriggert.
Gut, wenn wir den Blick jetzt nach Österreich richten, wie weit sind deiner Meinung nach die Unternehmen schon beim Thema nachhaltige und transparente Lieferketten?
Ja, also bei den Kunden, mit denen wir arbeiten, die sind da teilweise schon sehr weit, weil sie sich ja auch wirklich intensiv mit den Themen auseinandersetzen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dort, wo Regularik hineinspielt, sind die Unternehmen schon etwas weiter. Mhm. Obwohl wir jetzt eben dadurch, dass wir haben ja auch vorher über die UDR, über die Europäische Entwaldungsverordnung gesprochen, die jetzt möglicherweise wieder um ein Jahr verschoben wird oder möglicherweise auch nicht. Ja, vielleicht werden auch nur einzelne Teilbereiche vereinfacht. Die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, sind teilweise schon relativ weit. Andere Unternehmen, die werden wieder getriggert von Eigentümerseite möglicherweise, weil hier die Eigentümer oder finanzgebende Institute sagen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, bringt uns hier die entsprechenden Nachweise. Mhm. Also das kann, die Impulse kommen hier von verschiedenen Seiten, wobei man sagen muss, wo man sehen, wo es mehr hinausschlägt, das ist schon dass die Investorenseite oder auch die Eigentümerseite. Mhm. Das sieht man auch sehr viel im nordamerikanischen Raum. Da gibt es gerade eine neue Studie vom MIT, die im Oktober veröffentlicht wurde. Und die sagt auch, Unternehmen in Europa sind in der nachhaltigen Supply Chain, und die Studie beschäftigt sich wirklich mit nachhaltigen Supply Chains, schon relativ weit oder sehr weit fortgeschritten. Und das ist auch der Grund dafür. Und eben in Nordamerika ist es eher getriggert durch eben die Anforderungen der Investoren. Und da glauben wir auch, dass das bleiben wird. Und das sehen wir auch. Also auch wenn wir heute möglicherweise über Omnibus sprechen, ja, und ein Aufweichen der Regularien, sehen wir, dass die Unternehmen, dass die Investoren, die Banken erkannt haben, wie wichtig Supply Chains sind, nachhaltiges, resiliente Supply Chains sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch aufrechtzuerhalten am Ende des Tages. Also es hängt eins zu eins mit der Wirtschaftlichkeit zusammen.
Das ist das, was die meisten heutzutage erzählt. Wir sind ja doch im dritten Jahr von der Rezession etc. Also die Unternehmen müssen ja auch schauen, auf was ist wirtschaftlich rentabel und was bringt uns was.
Absolut, ja.
Das ist natürlich, wenn es Hand in Hand geht, ist das natürlich das Perfekte. Das soll es ja auch eigentlich sein.
Genau.
Da noch das Stichwort Chain Supply Health Assessment, was hier bei euch auch irgendwie groß geschrieben wird. Welche Rolle spielt das da in dieser Hinsicht? Warum legt ihr da den Fokus drauf? Was versteht man vielleicht darunter, für die, die es noch nicht wissen?
Ja, Supply Chain Health Assessment. Man könnte jetzt auch sagen, also was wir auch ganz gerne verwenden, das ist jetzt so ein bisschen Beratersprache, ja, Readiness Assessment, Maturity Assessment. Mhm. Und das kann jetzt, können Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen auf uns zukommen. Mhm, ja. Das kann in viele Bereiche hineinspielen, aber wenn wir jetzt über Supply Chain Nachhaltigkeit sprechen oder Supply Chain Resilienz, wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der gesagt hat, bitte schaut euch für uns an, wie weit sind wir mit unserem Reifegrad, was die CSDDD betrifft. Die kommt zwar erst in Zukunft, aber wir möchten wissen, von uns heraus, wie weit wir da sind, welche Maßnahmen wir aufgrund des heutigen Standes noch treffen müssten, damit wir da auch konform sind. Und das ist dann zum Beispiel so ein Health Assessment, das wir da durchführen. Das könnte jetzt genauso für die UDR kann ich verwenden, ja, weil das ist ja, ich muss ja immer, bevor ich mit dem Kunden den nächsten Schritt gehe, schauen, wo steht er denn heute. Ja. Vielleicht hat er schon ganz viele Maßnahmen getroffen, wo wir dann gemeinsam relativ rasch zum Ziel kommen können. Das kann aber auch sein, dass man eben hier hinschauen auf, was du vorher angesprochen hast, Max, dass man sagen, Circular Supply Chains, ja. Das ist ja dann auch ein wirklich spannendes Thema, ja. Wo könnte ich hier ansetzen? Relativ einfach, so als ersten Schritt, um den Startpunkt für zirkuläre Lieferketten auch zu setzen. Und das ist auch das, was wir als Health Assessment, Readiness Assessment bezeichnen.
Jetzt kommen wir zu einer schönen Rubrik, die wir bei uns haben, die wir CS-Erinnerung nennen. Da bitten wir unsere Gäste immer, einen bestimmten Gegenstand mitzunehmen, den sie mit dem Bereich CSA etwas verbinden. Jetzt bin ich mal drauf gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, aber ich glaube, da muss man jetzt fairerweise für die Zuhörer oder Zuseher auch dazu sagen, dass du mir das ganz knapp vor dem Termin gesagt
das
hast.
Das stimmt, ja.
Und dann habe ich nochmal einen Blick ins Büro geworfen, aber ich glaube, mir ist was ganz Gutes eingefallen. Muss ich mal nach unten gehen.
Das stimmt. Aber aus der Spontanität machen wir jetzt das Beste. Ja? Wir sind ja sehr spontan bei Respect, aber freut mich, dass du was gefunden hast. Und ich glaube, für uns als Unternehmensplattform ist es wirklich schön, was du mitgebracht hast. Also vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass ich spontan es nachgefragt habe.
Genau, also ich habe mal unsere Respekt, Mitgehtsurkunde mitgebracht.
Das ehrt uns besonders, ja.
Genau, und was ich noch mitgebracht habe, ist zwei Bücher, wo ich auch oder wo wir als Inloop auch mitwirken durften in der Vergangenheit. Mhm. Das ist das eine Buch Lieferketten, wo wir auch unseren Ansatz mit eingebracht haben, wie man gemeinsam mit dem Kunden zu resilienten Lieferketten kommen kann. Mhm. Und wir auch nochmal einen Beitrag geliefert haben und da auch wieder in Bezug auf die Lieferkette ist das Buch Nachhaltigkeitskommunikation. Und da haben wir auch einen Beitrag leisten dürfen mit Inputs zur Kommunikation zu resilienten Supply Chains.
Das freut uns ganz besonders. In beiden Büchern haben wir auch einen Beitrag geliefert. Unsere Geschäftsführerin Daniela Kleving hat ja auch damit gewirkt. Also wunderschön.
Und so schließt sich der Kreis.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Und so kommen wir da gleich auch mal zu reden zu eurer Mitgliedschaft, die ihr bei Respect seid. Ihr seid ja bei uns dabei. Was war denn oder was bedeutet denn für euch diese Mitgliedschaft bei Respect? Was sind denn auch die Vorteile, die ihr daraus zieht, dass ihr irgendwie Zugriff auf dieses große Netzwerk habt von uns?
Also ich finde solche Organisationen wie Respect, das gibt einen unglaublichen Mehrwert, ja. Weil allein wenn man sich die Mitgliedsunternehmen anschaut, das sind große Unternehmen, das sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, es ist da so ein bunter Strauß an Unternehmen aus verschiedensten Bereichen. Und vor allem, wenn es jetzt um resiliente Lieferketten, um Nachhaltigkeit geht, da leben wir natürlich auch von der Kooperation. Und da bietet Respect, ob das jetzt durch den CSR-Tag ist, ja, oder die anderen Veranstaltungen, die er zu Spezialthemen ausrichtet, ja, einen riesigen Mehrwert, weil da komme ich ins Reden. Das eröffnet, also auch für mich jetzt, aus der Praxis gesprochen, hat immer wieder auch neue Perspektiven für mich eröffnet, die ich vielleicht jetzt so, wenn ich gerade irgendwo ganz tief drinnen bin, nicht am Radar habe, sage ich mal. Also das ist sehr, sehr schön. Und es kommt einfach auch ein Austausch zustande. Ja. Das heißt, da profitieren Unternehmen, die jetzt schon sehr viel Transparenz in ihre Lieferketten gebracht haben. Wir haben da auch schon gemeinsam Factsheets entworfen zu unterschiedlichen Themen. Da durften wir schon beitragen. Also da profitieren die Mitgliedsunternehmen von Erfahrungen, die andere Unternehmen gemacht haben. Und so soll das auch sein. Also das ist ja auch nichts, dass dieses Wissen irgendwo gepachtet werden soll.
Richtig,
ja, genau. Sondern wirklich zum Weitergeben ist. Und da liefert Respect wirklich eine ganz, ganz tolle Plattform dafür. Mhm.
Ja, das freut uns wirklich zu hören, weil das ist, wie du eh sagst, auch unser Ansatz, den wir sehr wichtig finden, dieses branchenübergreifende Denken auch, dass man nicht nur in seiner eigenen Bubble drin bleibt, sondern halt darüber hinaus hat, was machen die anderen eigentlich und wie kann ich das auf meinen eigenen Anwendungsbereichen wie anwenden. Und wenn man sich davon dann irgendwie inspirieren lassen kann, wie du sagst, ist das ja eine große Hilfe auch in der alltäglichen Arbeit.
Ja, absolut, absolut. Also und vor allem, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was du ansprichst, das ist branchenübergreifend. Aber in den Branchen sind die Unternehmen ja da teilweise schon ganz gut connected. Da tauschen sie sich normalerweise auch aus. Aber da bringt ihr jetzt nochmal eine zusätzliche Perspektive herein und eröffnet vielleicht neue Denkfelder. Ja, sehr hilfreich.
Ja, das hoffen wir, dass wir durch in Zukunft das auch weitermachen können. Jetzt kommen wir eh schon langsam zum Abschluss unserer heutigen Folge. Nochmal ein bisschen zurückzukommen. Welche Entwicklung beobachtest du jetzt auch derzeit im Bereich nachhaltige Lieferketten und wie wird es jetzt in Zukunft auch weitergehen? Auf was müssen vielleicht die Unternehmen jetzt auch in Zukunft besonders achten?
Also ich glaube, dieses Thema nachhaltige Lieferketten, also wir sagen, der Terminus geht so ein bisschen in Richtung resiliente Lieferketten, weg von Nachhaltigkeit, weil es vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, warum auch immer, das möchte ich nicht bewerten. Jetzt geht es immer mehr in Richtung resiliente Lieferketten. Und das ist absolut ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. Ja, wir brauchen nur, ich habe es vorher schon gesagt, einmal die Nachrichten in der Früh hören, bevor wir zur Arbeit gehen und dann wissen wir, davon sind wir abhängig. Also wir sind davon abhängig, dass unsere Lieferketten resilient sind und dass wir da Transparenz hineinbringen, damit wir wissen, wo sind die Stellschrauben, weil diese Lieferkette, wir stellen uns das immer so wie eine lineare Lieferkette vor, das ist es ja in Wirklichkeit nicht.
Richtig,
ne? Das sind ja ganz komplizierte Netzwerke, die da dahinter liegen und da muss man hinschauen. Und es ist ein Thema aufgrund der geopolitischen Entwicklungen auf der einen Seite, aufgrund der technologischen Entwicklungen und aufgrund der klimatischen Entwicklungen. Also da spielt so viel hinein, ja, warum wir uns die Lieferketten anschauen müssen, warum wir hier Transparenz schaffen müssen, warum es hier in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss. Also das ist ein Thema, das wird bleiben und ich sehe auch den Need bei den Unternehmen nach wie vor.
Jetzt, wenn jetzt neue Unternehmen kommen, die vielleicht in dem Bereich jetzt noch nicht so viel Vorwissen mitbringen, die jetzt da vielleicht neu auf euch zukommen, was würdet ihr ihnen jetzt auch vielleicht konkret empfehlen oder die am Anfang dieses Prozesses noch stehen, jetzt auch so sagt, Das würden wir euch raten, das müsst ihr mitbringen.
Ja. Also ich müsste mal fragen, warum das Unternehmen überhaupt auf uns zukommt, weil ich glaube, da steckt schon ein bisschen eine Antwort drinnen, ja, weil es wird nicht einfach so auf uns zukommen. Mhm. So, das ist der erste Schritt. Und dann muss man, weil Nachhaltigkeit, da kann ich halt an vielen bestimmten Punkten ansetzen im Unternehmen. Und da gilt es halt einmal herauszufinden mit dem Unternehmen gemeinsam, wo ist denn der wichtigste erste Triggerpoint sozusagen, wo Sinn macht jetzt die Lieferkette genauer zu durchleuchten. Das wäre so mal der erste Schritt. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach den Unternehmen auch mal die Angst zu nehmen und auch mit anderen Beispielen zu kommen, weil es ist meistens nicht das einzige Unternehmen aus der Branche. Mhm. Wir haben Vorerfahrung mit, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um die EUDR geht, haben wir dann schon mit sehr vielen anderen Kunden zusammengearbeitet und können möglicherweise relativ rasch helfen, auch wenn die ganze Regularik einen im ersten Moment erschlägt. Ja,
das glaube ich.
Wenn man sich noch nicht so intensiv damit beschäftigen konnte. Mhm. Also ich glaube, so gemeinsam können wir da, wenn wir wissen, warum das Unternehmen grundsätzlich auf uns zukommt, ja, gut eruieren, was die ersten sinnvollen Schritte sein können. Und grundsätzlich, was ich auch glaube, so aus der Beratungserfahrung heraus ist, die Unternehmen sehen oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Und das ist dann halt unser Job hier auch zu sagen. Und da ist ein guter Ansatzpunkt. Und wir bringen das aber auch mal in kleinen, überschaubaren Steps im Unternehmen unter, weil das ist auch oft so eine Barriere im Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel auf mich einprasselt.
Richtig, genau. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema, dass am Anfang wirkt, so wie du sagst, dass eine Riesenmasse kommt auf einen zu mit den ganzen Regularien etc. Ja. Dass ich denke, wo ist eigentlich der Startpunkt? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, den Unternehmen so einen Anhaltspunkt gibt von, da beginnen wir mal und dann arbeiten wir uns ab quasi.
Absolut. Man muss auch sagen, das sind die Unternehmen in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen überfrachtet worden. Also das war, auch wenn das, was dahinter steht, oft absolut seine Berechtigung hat. Aber da hat man vielleicht auch ein bisschen zu wenig auf die Unternehmen geschaut, was ist noch umsetzbar. Mhm. Man hätte den Unternehmen halt teilweise auch ein bisschen mehr Zeit geben müssen, bevor man dann wieder mit dem nächsten Thema auf sie zukommt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das ist hoffentlich ein Learning, was wir daraus mitgenommen haben.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, der das gut zusammenfasst. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die spannenden Einblicke, für das interessante Gespräch. Mhm. Wer mehr zu dem Thema noch erfahren möchte, der kann das auf inlob.at natürlich machen. Der mehr zu euch erfahren möchte, schaut gerne rein. Natürlich auch bei respect.at. Wir haben ja auch einiges zu diesem Themenpunkt, unter anderem auch ein Factsheet, der gemeinsam arbeitet. Ja. Also von dem her könnt ihr euch weiterhin zu diesem Thema informieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lydia, für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, lieber Max, hat großen Spaß gemacht und ich bin jetzt verwundert, dass wir schon am Ende sind.
Ja, es geht dann schneller, als man denkt, oder? Ja. Freut mich, dass deine erste Podcast-Erfahrung eine positive war.
Absolut.
Ich hoffe, es bleibt nicht die letzte. Und ja, vielen Dank nochmal. Euch danke ich fürs Zuhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Abonniert uns gerne auf euren Lieblings-Streaming-Plattformen, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Wir freuen uns schon auf die nächsten Aufgaben und Aufzeichnungen. Pardon, damit ich auch das richtige Wort rausbekomme. Und bleibt nachhaltig. Dann schönen Tag noch.
Respect.